Ja, heute schauen wir den Habakuk an. Wir kämpfen uns förmlich ein bisschen durch. Vom zweiten Vers, zum ehrlich sein, bis zum letzten. Natürlich werde ich nicht alles vorlesen, auch wenn es Zeit würde erlauben. Liest man den Habakuk, und darum rede ich von durchkämpfen, bekommt man nicht wirklich nette oder einfache Antworten. Man bekommt auch keine geschönte oder so ein bisschen zu heilige, kitschige Welt vorgesetzt. Und so startet das Buch Habakuk auch ganz speziell für ein prophetisches Buch. Es startet nämlich nicht damit, dass Gott einen Prophet beruft, sondern dass der Habakuk zu Gott betet. Hört mal hin, wie das tönt. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Wo ich auch hinsehe, herrscht Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Der Habakuk lebt in einer Zeit von grosser politischer Instabilität. Das Assyrische Reich ist gerade noch so ein bisschen an der Macht oder gerade nicht mehr. Ninive ist wahrscheinlich schon gefallen, wo das Ding ist. Vom Süden kommen die Ägypter, die Babylonier, wenn du auch noch ein bisschen ihre Eroberungen machen, werden am Schluss auch erfolgreich sein. Ihr könnt euch etwa ausmalen, dass das eine sehr, sehr brutale Zeit war. Und der Habakuk, der leidet darunter. Er sieht, wie schwierig das alles ist und sehnt sich danach, dass Gott hier eingreift und Recht schafft. Dass Gott das Ungerechte nicht einfach anschaut und nichts macht, sondern wirklich Gerechtigkeit wieder herstellt. Und der Habakuk ist hier in seinem Gebet, wie auch im ganzen Buch, sehr politisch. Und so wird auch die Predigt ein bisschen politisch werden. Im Buch Habakuk geht es nicht einfach nur um eine einzelne Person. Es geht jetzt nicht darum, dass ich etwas für mich persönlich mitnehme, sondern dass wir alles etwas zusammen mitnehmen. Und so soll auch die Predigt ein bisschen verstanden werden. Ich habe mir in letzter Zeit immer wieder ähnliche Gedanken gemacht wie der Habakuk. Vielleicht ein bisschen weniger extrem. Wenn ich Zeitung lese oder mit Leuten diskutiere, habe ich immer wieder das Gefühl, dass die Welt chaotischer oder gewalttätiger wird. Ob es jetzt um Krieg in der Ukraine, in Israel und Palästina, im Irak oder um Trump seine chaotische Zollpolitik geht. Es gibt so ein gewisses, wenn wir über den Tellerrand raus schauen, sieht es irgendwie nicht ganz so schön aus. Und vielleicht kannst du dich auch einhängen in das Gebet vom Habakuk, wo betet, wo ich auch hinsehe, herrscht Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Und bevor wir weitergehen und schauen, was Gott denn auf dem Habakuk sein so erstes Gebet als Antwort gibt, möchte ich noch einen kurzen Einschub geben zu diesem Abschnitt. Vielleicht ist es euch auf den ersten Blick nicht aufgefallen, aber ein Ding, das am Habakuk am Herz liegt, ist Folgendes. Wo ich auch hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung. Das habe ich vorher gebraucht. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Was bedeutet das in einer Zeit vor Jesus? Oft lesen wir das Alte Testament so, dass das Gesetz von Mose dazu da ist, zu definieren, was bedeutet es, dass ich selber gerecht lebe. Aber ich glaube, das Gesetz von Mose ist viel mehr als das. Ich glaube, das Gesetz von Mose ist auch dazu da, ein gemeinsames, gelungenes Zusammenleben zu definieren. Und wenn der Habakuk da sagt, hey, das Gesetz von Mose, das kann sich nicht mehr durchsetzen, dann meint er wirklich, dass das eigentlich seine Kraft verloren hat. Das Gesetz, das es gibt, das die Israeliten haben, das bringt es nicht mehr. Vielleicht ein bisschen auf die Spitze treiben. Der Habakuk sagt eigentlich, unser erster Bund, der Bund vom Alten Testament, der hat versagt. Und damit geht er, so wie ich das lese, einen grossen Schritt aufs Neue Testament zu. Haltet mal das im Kopf, ich werde nämlich später auf diesen Vers nochmal zurückkommen. Auf jeden Fall hat aber der Habakuk das Gefühl, dass die Situation so schlimm ist, dass das Gesetz von Mose, dass selbst das nicht mehr hilft und Gott auch die Überwachung von dem Gesetz nicht einhaltet. Und was gibt Gott als Antwort? Tröstet er den Habakuk? Sagt er, hey Habakuk, es kommt schon gut, ich habe es im Griff. Im Gegenteil. Gott sagt, es kommt noch viel schlimmer. Weißt du das nicht? Er erzählt ihm am Habakuk, übrigens, die Babylonier kommen und sie werden alles kaputt machen, alles kurz und gleich lassen. In den Worten der Bibel, ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Und dann geht der Abschnitt noch weiter. Ich werde jetzt hier nicht im Detail erzählen, wie Babylonier mit irgendwie Heuschrecken verglichen werden und so weiter. Aber es ist klar, das wird nicht ganz easy mit einer Babylonier. Und die Geschichte wird dem Habakuk auch recht geben. Die Babylonier haben im grossen Stil ganze Völker ausgelöscht, versklavt und verschleppt. Am Schluss von Gottes Antwort steht noch ein Satz, den ich kurz will. Ich habe aus der Elbefelder, das klingt ein bisschen alt oder ein bisschen kompliziert, aber ich würde gerne am Schluss von der Predigt nochmal auf den Satz zurückkommen. Dann fährt sie, und sie ist das Heer von der Babylonier, daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist der, dem die eigene Kraft Gott ist. Also am Schluss von diesem Abschnitt kommt wie eine Interpretation. Wem seine eigene Kraft Gott ist, also wer seine eigene Kraft, dass sie Gott sieht, wer nicht auf Gott vertraut, dann wird seine Aktionen führen zu einer gewaltigen Zerstörung, zu einer Verheerung, wie die von der Babylonier. Die Taten von der Babylonier werden hier überhaupt nicht gerechtfertigt. Am Anfang von diesem Abschnitt steht noch, ich rufe die Babylonier, also Gott ruft Babylonier. Und am Schluss wird klar, das, was Babylonier hier machen, ist total zerstörerisch und gottesfernes Handeln. Auch diesen Satz behalten wir noch ein bisschen. Aber bevor wir zu diesem Satz kommen, will ich euch von meinen Sommerferien in Lettland erzählen. Lettland ist übrigens das Land dort im Baltikum, in der Mitte vom Baltikum. Es ist ein sehr schönes Land, man kann am Strand spazieren, wunderschöne leere Strände, man kann auch Kanu fahren, was wir den Sommer gemacht haben. Man sieht hier mit dem grünen Käppli Anja. Und es wäre so viel schöner, jetzt ein bisschen Tipps geben, wo man in Lettland alles ankommt, also über den Habakuk loswerden. Aber ich rede auch über Lettland, weil wir über den Habakuk reden. Wenn Anja und ich nämlich reisen, gehört es auch ein bisschen dazu, dass wir uns über das Land, wo wir bereisen, ein bisschen informieren und einlesen oder in ein Museum gehen und so weiter. Vielleicht ist das ein bisschen ein schräges Hobby, aber mir gefällt das, ich finde das spannend. Und ich bin überzeugt, dass die Geschichte vom Volk Israel, von Gott und den Babyloniern, nicht nur in der Bibel steht, weil es gut ist, wenn wir etwas über die Geschichte der Israeliten wissen. Das mag ja stimmen. Und es steht auch nicht darum, nur drin, um uns eine geistliche Lehre zu geben, sondern es steht auch dort drin, weil es vielleicht etwas uns über die Welt von heute erzählt. Was heute passiert, können wir teilweise neben die Bibel legen und ohne jetzt irgendwelche komischen Verschwörungstheorien zu machen und dann vergleichen, und das hat vielleicht Kraft. Und darum würde ich euch gerne kurz einen Überblick über die Geschichte von Lettland vom letzten Jahrhundert geben. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich Lettland unabhängig erklärt. Dass sie das gemacht haben, das hat etwa 100 Jahre Protest und Widerstand gebraucht gegen das Russische Reich und auch die russische kommunistische Revolution. Und dann haben sie dort die Möglichkeit ergriffen und haben sich unabhängig erklärt. In den ersten Jahren der Unabhängigkeit hat das auch relativ gut funktioniert. Ich habe Demokratie gesehen. Es sind viele Schulen und Bibliotheken eröffnet worden, sehr viel geschrieben worden. Und dann ist aber die Weltwirtschaftskrise gekommen. Und im Jahr 1934 hat dann jemand eine Diktatur aufgebaut. Es ist einfach den Leuten einfach schlecht gegangen. Und ich kann mir ganz vorstellen, dass nach diesen etwas besseren Jahren, nach der Unabhängigkeit in der Weltwirtschaftskrise und mit einem neuen Diktator, viele Leute so bettet haben, vielleicht wieder Habakuk, die sagen, das ist ungerecht, da kommt so viel Gewalt, das Recht hat kein Raum mehr und so weiter. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Gott gewissen von diesen Leuten gesagt hat, wenn ihr wüsstet, wie schlimm es noch kommt. Weil 1939 hat es dann einen Einmarsch von Sowjettruppen. Das ist ein paar Wochen nach dem Einmarsch von der Sowjetunion und Deutschland in Polen basiert. Das ist der Anfang vom Zweiten Weltkrieg. Und die Sowjetunion ist nicht nur einmarschiert, sondern sie haben auch ziemlich direkt angefangen, Leute zu ermorden und zu deportieren. Zehntausende sind nach Sibirien gebracht worden. Und Lettland hat eine kleine Bevölkerung. Dann, zwei Jahre nachher, sind Nazis vom Süden unten einmarschiert und haben Lettland nochmal überrollt. Auch die sind relativ effizient gewesen. Sie haben innerhalb von einem halben Jahr 90% der 70.000 Juden umgebracht. So effizient sind sie in Deutschland nicht gewesen während dem ganzen Zweiten Weltkrieg. Um ein bisschen das in Relation zu setzen. 1944 ist dann die Sowjetunion wiedergekommen, hat das zurückerobert. Auch das wieder sehr, sehr brutal. Und Lettland hat während dem Zweiten Weltkrieg etwa ein Viertel von seiner Bevölkerung verloren durch Deportationen und Massenmord. Und natürlich, weil sie von allen Leuten rekrutiert worden sind, um gegen die anderen zu kämpfen. Auch nach dem Krieg ist es nicht wirklich viel, viel besser geworden. Die Sowjetunion hat Russen angesiedelt in Lettland und hat Leute, die lettisch geredet haben, diskriminiert. Und ich glaube, man könnte so etwas sagen wie das moderne Babylon für Lettland ist Russland. Auch wenn man das nicht so, ich würde sagen, es gibt gerade grosse Unterschiede, aber vielleicht könnte man sagen, hey, auch dort hat es eine imperiale Macht gegeben, also auch bei den Israeliten hat es eine imperiale Grossmacht gegeben, die hat das kleine Israel einfach überrollt. Und bei Lettland genauso. Und auch dort sind Leute umgebracht worden, verschleppt worden, aufs Brutalste irgendwie, dann ist das Brutalste passiert. Und das ist auch in Lettland passiert. Ich glaube wirklich, man sollte die Geschichte von Israel nicht zu fest vergeistlichen. Teilweise sind wir dran, das zu vergeistlichen. Aber vielleicht sagt es uns ein bisschen mehr, wenn wir es nicht machen. Mindestens für einen Moment. Vielleicht sagt es uns mehr, wenn wir uns wirklich Babylon vorstellen, als ungeheure imperiale Macht, die mit einer mega Brutalität ein anderes Volk unterwirft. Nämlich die Israeliten. Jetzt zurück zum Habakuk. Nochmal zusammengefasst, was wir bis jetzt gelesen haben. Der Habakuk klagt bei Gott, wie schlimm es ist. Die Antwort von Gott ist, ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel schlimmer es noch kommt. Da kommen die Babylonier. Ist das, was wir von Gott erwarten würden? Stellen wir uns, ist das unser Gottesbild? Also, meins auf jeden Fall nicht. Und was ich dort mega spannend finde, auch nicht das vom Habakuk. Der Habakuk sagt zu Gott, du, unser starker Schutz, hast die Babylonier gerufen, um dein Strafgericht zu vollstrecken. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass du Böses mit ansehen könntest. Du kannst doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden. Warum lässt du die Räuber gewähren? Und auch da holt der Habakuk nochmal aus und er sagt eigentlich, Glück, Gott, das ist doch nicht so, wie du bist. Und ich finde das noch spannend, der Text ist 2000 Jahre alt, ist im Alten Testament geschrieben und doch hat der Habakuk die gleiche Frage wie ich auf den Text, der sagt, aber Gott, das kannst du doch nicht ernsthaft machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt vorher die Geschichte von Lettland gehört habt, wenn ich und Daniel und ich in einem Museum zur lettischen der Besetzung von Lettland gesehen sind in Riga. Dort habe ich immer wieder dort gesessen, habe eine grässliche Geschichte gelesen und habe gedacht, Gott, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das kann doch nicht sein. Und jetzt ist die grosse Frage, was gibt Gott da als Antwort? Zuerst einmal gar nichts. Nachdem der Habakuk seine Frage gestellt hat, kann man ein, zwei Versen, man könnte sie überlesen. Es steht nämlich, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Toll. Was soll denn das? Hast du mal zu Gott gebetet mit einer wirklich wichtigen, wirklich schwierigen Frage? Und dann ist zuerst einfach gar nichts gekommen. Dann kannst du dich vielleicht in das reinfühlen, was der Habakuk Dings. Ich habe Erfahrung gemacht für so die wirklich schwierigen, nahen Fragen in meinem Leben, wo mir das Leben so gestellt hat, hat es nicht immer sofort eine Antwort gegeben. Es ist nicht so, dass es für jede Situation im Leben eine gute Theologie gibt, die mir sagt, warum das jetzt so ist und wie das denn ist. Es bleiben Fragen offen. Auch in dieser Predigt übrigens. Und wenn ich ehrlich bin, dann befriedigt mit Antwort von Gott, die jetzt dann kommt, auch nicht ganz. Und ich habe ein starkes Gefühl, das könnte auch euch so gehen. Einfach so als kleiner Spoiler. Ich glaube, dass wenn wir Gott fragen, Herr Gott, warum muss denn das Leiden alles sein? Und dann wieder Habakuk das aushalten, auf meinen Posten stehen und einmal warten, dann kommt vielleicht sogar eine Antwort. Aber die Antwort kann vielleicht auch, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, etwas anders sein, als wir sie uns wünschen. Und so ist es auch hier beim Habakuk, mindestens, was ich mir wünsche. Was ist denn Gottes Antwort? Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, also für die Babylonier, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen, er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Scheol und wie der Tod ist und nie sich satt frisst. Gottes Antwort ist also, und dann kommt nach dieser Antwort, also nach dieser Verse, ich will nicht alles vorlesen, nicht den ganzen Habakuk, dann kommt eine grosse Beschreibung, wie Babylon untergehen wird. Aber die Beschreibung kommt aus, ohne dass jedes Wort Babylon wieder explizit genannt wird. In dieser Antwort gibt es zwei Teile. Erstens steht hier, ja, die Babylonier werden kommen und es wird schlimm, aber sie werden ihrer Schuld auch nicht entgehen. Ihres Reich wird untergehen. Babylonier werden untergehen. Das ist der erste Teil von Gott. Und der zweite Teil besteht aus dem einen Vers. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist in meiner Predigt jetzt der zweite Teil von der Antwort. Zuerst einmal zum ersten Teil. Auch Babylon wird untergehen. Im Neuen Testament wird Babylon immer wieder als Bild für das Römische Reich gebraucht. Ich habe es vorher als Bild für Russland gebraucht. Und ich glaube, wir können festmachen, da geht es um etwas mehr als Babylon. Jedes Reich wird untergehen. Imperien sind destruktiv. Sie sperren ihren Schlund auf und sie sind wieder tot, was sich nie satt frisst. Aber sie werden zu Ende gehen. Und dazu möchte ich ein Bild zeigen, das ich in Lettland gemacht habe. Am Strand in Lettland haben die Russen eine grosse Bunkeranlage gebaut. Das war wirklich riesengroß. Das war nicht nur das, sondern viel grösser. Und die werden jetzt langsam vom Meer gefressen. Das ist mein Bild für ein Imperium, das untergeht. 1991 ist die Wende gekommen, das russische Imperium ist ein erstes Mal zu Ende gegangen. Und das wird übrigens mit jeder Weltmacht passieren. Eine nach der anderen hat in der Geschichte ihr Ende gefunden. Und ich glaube, das ist eine biblische Wahrheit, wo wir einfach so glauben dürfen. Und was sich immer wieder bestätigt. Ich möchte auf den ersten Teil von der Gottes Antwort noch mal ein bisschen genauer eingehen. Von der zweiten Antwort. In den Vorbereitungen habe ich immer wieder darüber nachgedacht, dass Gottes Gerechtigkeit eine wiederherstellende Gerechtigkeit ist. Und dass es bei Gottes Liebe und Gnade eben nicht darum geht, dass ungerechte Systeme geheiligt werden, sondern dass sie teilweise auch untergehen. Insofern sind hier die Prophezeiungen vom Untergang von Imperien wirklich auch eine gute Nachricht. Aber warum geht es mir so schwer, das genau so zu sehen und das anerkennen? Warum habe ich mit diesem Punkt in meinem Glauben immer wieder Mühe? Warum habe ich Mühe daran, irgendwie zu sagen, ja, die Mächtigen, denen wird Macht entzogen? Und ich glaube, ich habe zwei Thesen und sie sind provokativ. Auch wir leiden gelegentlich unter Ungerechtigkeiten und auch unter Diskriminierung. Wir haben ja in unserer Gesellschaft eine sehr grosse Debatte, wer von wem, warum diskriminiert wird. Und darum möchte ich einfach nur von mir reden. Weil ich weiss nicht wirklich, wie stark du diskriminiert wirst. Aber ich weiss für mich, als Schweizer leide ich weitaus unterdurchschnittlich fest unter systematischer Ungerechtigkeit. Und darum spricht mich das vielleicht nicht so an. Und da habe ich eine zweite Ahnung. Als eine, der vielleicht so etwa den 5% wohlhabendsten und reichsten Menschen zu dieser Weltbevölkerung gehört. Und das gilt vermutlich sogar für dich. Bin ich eigentlich eher auf der Seite der Profiteure der Ungerechtigkeit. Globale Ungerechtigkeit ist zwar in meinen Augen auch schlimm und muss auch weg, aber ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, dass ich auf der schönen Seite der Ungerechtigkeit stand. Auch wenn ich mich gerne mit den Letten solidarisiere, bin ich vielleicht auf der anderen Seite immer wieder. Und darum die Frage, bin ich als Schweizer überhaupt daran interessiert, dass Gott die ungerechten Systeme beseitigt? Als Christ bin ich es natürlich. Aber hört mal ganz selbstkritisch in euch rein. Wenn eine gerechte Welt bedeutet, dass wir als Schweizer weniger Macht, Einfluss und Geld haben, wenn wir, dass Gott Ungerechtigkeiten beseitigt? Ich glaube, einer von diesen Wehenrufen von Gott gegen Babylon hat auch etwas mit unserem System in der Schweiz zu tun, auch wenn es ein bisschen überspitzt klingen mag. Und um das zu illustrieren, will ich einen von diesen Wehenrufen noch kurz sagen. Tod und Verderben über dich, wenn du mit unredlichen Mitteln deinen Besitz vermehrst. Das bringt dir und deinen Nachkommen kein Glück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, es sei sicher vor jedem Zugriff. Aber deine Pläne bringen nichts als Schande über deinen König raus. Also neben dem, dass wir keinen König haben, ist das wirtschaftliche Modell, Erfolgsmodell Schweiz auch ein bisschen basiert, nicht nur, aber ein bisschen darauf, dass man sehr clever und moralisch eher fragwürdig seinen Besitz vermehrt. Und ich möchte hier nicht eine Liste geben von unredlichem Verhalten, wo grössere und kleinere Schweizer Unternehmen und der Schweizer Staat da gemacht hat. Aber ich möchte sagen, ich glaube, die Liste ist auch bei uns lang. Und der Wehruf ist noch mehr. Es steht hier auch, du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, du seist sicher vor jedem Zugriff. Und auch das ist etwas, was mir zumindest nicht so fern ist. Wir müssen uns mit unserer eigenen Stärke gegen alles Mögliche absichern. Und ich möchte hier wirklich nicht gegen eine gute Vorsicht predigen. Legt euch eine Säule 3a an und so weiter. Aber wir sollten uns darüber Gedanken machen, was wir für Wert opfern, um unser Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Und das sollten wir auch gesamtgesellschaftlich. Jetzt, wir haben gesehen, was Gottes erste Antwort ist. Also die zweite Antwort, aber der erste Teil der zweiten Antwort. Das ist nämlich, dass die ungerechten Systeme von dieser Erde beendet sollen werden. Und das zum Teil ganz aktiv durch Gott und zum Teil schickt Gott auch einfach andere Völker. Das wird jetzt auch klar. Ist das jetzt Antwort genug für uns? Gefällt euch die Antwort? Ist Gottes Antwort auf die große Ungerechtigkeit einfach, auch das Reich und übrigens auch das Nächste wird untergehen? Und viel mehr bekommen wir im Habakuk nicht. Aber da gibt es den einen Vers. Und der hat es in sich. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Es gibt nur ganz wenige Verse oder vielleicht auch gar keine Sätze aus dem Alten Testament, die so oft und so prominent im Neuen Testament zitiert werden. Ganz explizit Wort für Wort. Er kommt im Römer 1,11 vor, nachdem der Paulus argumentiert, dass nur Gott gerecht ist und dass wir uns nicht durchs Gesetz retten können. Er kommt im Galater 3,11 vor, wo der Paulus sagt, dass es auf den Glauben und nicht auf den Wert drauf ankommt. Und er steht auch im Hebräer 10,38, wo es darum geht, dass wir so viele Vorbilder aus dem Alten Testament haben, die durch ihren Glauben gerechtfertigt worden sind. Wenn ihr einmal wollt, leset doch daheim Habakuk, es sind nur 3 Kapitel, mal durch und mit der Brille diesen Vers. Das ist mega spannend. Und darum möchte ich möchte hier jetzt nicht den ganzen Habakuk nochmal durchlesen mit der Brille in diesem Vers, sondern einfach diesem Vers 2 andere Vers gegenüberstellen. Ganz am Anfang haben wir ja den Vers gelesen, weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden. Und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Ich habe dort gesagt, dass das Gesetz von Mose auch dazu da ist, dass wir als Gesamtgesellschaft Recht haben und dass das anscheinend zu einem Ende gekommen ist und gefehlt ist. Wenn wir jetzt die zwei Sätze zusammenlesen, das Gesetz, der Habakuk sagt, das Gesetz ist machtlos geworden und Gott gibt darauf Antwort, wer an mich glaubt, der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben, dann sind wir eigentlich schon fast beim Paulus. Und das ist ja schon noch erstaunlich. Das ist immer noch Altes Testament vor Jesus und so weiter. Die Antwort auf Chaos, Gewalt und Unrecht ist nach Gott unser Vertrauen auf Gott. Und das soll uns Leben schenken. Ich möchte das kurz vertiefen. Wir sind uns eine ziemlich regelbasierte Welt gewöhnt. Wir leben in einem Staat, wo Gesetze zum grossen Teil befolgt werden und auch unabhängig von der Person gehandelt werden. Und wenn wir einem ungerechten System begegnen, entweder in unserer Realität oder auch gerade international, lässt uns das teilweise hilflos zurück. Wir fühlen uns dann vielleicht ein bisschen wie der Habakuk, der sagt, hey, im Fall, dein Gesetz wird nicht eingehalten. Und in genau diese Situationen redet Gott rein und gibt uns eine neue Perspektive. Wer auf ihn vertraut, wird leben. Wer Gott vertraut, wird gerecht gesprochen. Und dann möchte ich dem Vers noch einen zweiten, anderen Vers gegenüberstellen. Weil das ist eine Wahl, die wir davor stellen. Entweder unsere Stärke ist unser Gott. Und dann werden wir eine Spur von Vernichtung hinter uns lassen, wie in dieser ersten Antwort von Gott beschrieben. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert, so ist der, dem die eigene Kraft Gott ist. Oder aber wir vertrauen Gott und werden eine Quelle vom Leben. Das ist unsere Wahl, die wir haben. Es ist eine Wahl zwischen zwei Systemen. System Babylon mit unserer eigenen Stärke und dass unsere Stärke Gott ist und dem System Gottvertrauen auf der anderen Seite. Und dieses System gibt es in unseren kleinen alltäglichen Entscheidungen, aber auch in den grossen gesamtgesellschaftlichen Strömungen. Und auch die Konsequenzen von diesem System werden auch klar. Entweder ziehen wir eine Spur von der Zerstörung, von der Verheerung hinter uns her, oder wir finden ins Leben. Zum Schluss will ich kurz zusammenfassen. Der Habakuk lebt in einer chaotischen Zeit. Und in dieser Zeit wendet er sich mit all seinen Klagen an Gott. Und darin kann er uns sicher ein Vorbild sein. Indem ich die Geschichte von Lettland erzählt habe, habe ich probiert zu zeigen, dass die Situation der Israeliten nicht allein steht in der Zeit. Ich glaube, das Alte Testament ist nicht nur da, um uns zu lernen, was mit den Israeliten passiert ist oder um unsere geistliche Botschaft zu übermitteln. Es geht viel weiter. Auch heute gibt es noch imperialistische Macht und ungerechte Systeme. Und im zweiten Kapitel kommt der Begriff Babylon gar nicht mehr vor. Weil es geht, glaube ich, darum, dass alle ungerechten Systeme zu einem Ende kommen. Aber Gottes Antwort auf die Klage vom Habakuk geht noch weiter als nur das. Mitten in der Antwort von Gott ist der eine Satz, der später für das Neue Testament mega, mega zentral wird. Der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Es gibt Situationen, da versagt das Gesetz und die Gerechtigkeit kann sich nicht mehr durchsetzen. Im ganz Kleinen und im ganz Grossen. Und wir leben in Zeiten, wo vielleicht politische Unstabilitäten grösser werden. Doch als Christinnen und Christen ist nicht das das, was uns Leben schenkt. Und vielleicht noch kurz, ich bin heute Morgen da im Dings gesehen, im Morgengottesdienst und dort hat der Sascha, das ist ein Pastor aus der Ukraine, noch etwas erzählt. Und was er gesagt hat, ist, wir können als Christen nicht, wir haben gelernt, dass wir der Politik nicht können glauben, wenn sie sagt, wir werden den Krieg beenden. Aber wir haben Gott, wo wir auf ihn können vertrauen und das hebt. Ich glaube, das ist genau vom Habakuk gemeint. Es ist auch nicht unsere eigene Stärke. Denn für den, der die eigene Stärke Gott ist, der zieht eine Zerstörung hinter sich her. Es ist unser Vertrauen in Gott, das Leben bringt und uns gerecht macht. Lasst uns versuchen, durch alle Zeiten das zu leben. Was auch immer das genau immer heisst. Und zum Schluss möchte ich noch die letzten Verse aus dem Habakuk vorlesen. Der Habakuk weiss, dass schwierige Zeiten kommen. Davon erzählt der zweitletzte Vers, den ich auch lesen werde. Aber im allerletzten Vers kommt so ein Twist. Und da kann ich rational nicht so ganz nachvollziehen. Aber es zeugt auch vom Vertrauen, das der Habakuk in Gott hat. Mit diesem Vers will ich beenden. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber will dem Herrn jubeln und will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über die Höhen lässt er mich einherschreiten. Amen.